Ja, das hatten wir auch noch nicht. Irgendwie, wir haben eine Folge aufgenommen und die noch nicht released und jetzt ist es wieder mal spätabends. Ich bin ein Sack voll Schutt, stehe in der Ecke. Ich bin total im Eimer. Ja, meine Renovierung hat mich da wirklich überrumpelt, weil ich habe es ja gepostet, liebe Stussgemeinde. Und wir haben direkt nach der letzten Aufnahme hier zu Hause mit der Renovierung angefangen und ja, das hat mich echt etwas umgehauen. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, neue Folge.
Let's fucking go!
Die Stussbärchis, der Podcast mit Herz und Hass von und mit Danny und Rocco. Wir wünschen allen ZuhörerInnen viel Spaß mit der neuen Folge.
Es zischt am Ende. Ich habe hier heute mal kein Bier am Start. Ja, wie gesagt, ich bin ziemlich ausgelockt von der Renovierung. Ich habe, glaube ich, jetzt 150 Meter Installationskabel verlegt. Dazu kommen wir aber.
Schlitze gekloppt?
Bitte?
Hast du Schlitze gekloppt?
Ja, ich habe eine Schlitzfräse.
Ja. Ja, ey, also. Ja, das ist das Geräusch. Das ist genau das Geräusch.
Genau.
Ey, ich weiß noch, als ich hier das Haus so auf Vordermann gebracht habe nach dem Kauf, dann habe ich vorgehabt, die Schlitze selbst zu klopfen und habe geklopft und dann. Habe ich mit dem Elektriker gesprochen und das, was ich in, keine Ahnung, 40 Minuten gemacht habe, hat er in 2 Minuten. Ratatatatatam.
Ja, nicht nur das, einfach, wir haben uns hier wirklich ein Mammutprojekt irgendwie an die Beine genagelt. Ich muss dazu sagen, ich bin ja fast auch nur der Statist, weil meine Frau, habe ich ja schon mal ganz auf dir erwähnt, ist wirklich was handwerkliche Sachen angeht, also alles, was Malern, Tapezieren und so weiter angeht, ist die echt begabt, beziehungsweise hat auch wirklich Ahnung davon. Und wie gesagt, die hat gestern Abend haben wir dann mal eben, oder gestern Abend haben wir dann mal eben so in einer Stunde die Decke der Küche tapeziert. Und und heute sagt sie, ja, ich glaube, ich streiche die mal eben weiß und dann meine ich dann so eine halbe Stunde später, wann willst du die Küche streichen? Wieso, wie will ich die streichen? Bin fertig. Ich so, okay. die ist da wirklich super begabt und auch hier die treibende Kraft im Haus. Aber es gab ja auch einige Dinge, an denen ich halt eben wo ich dann halt eben auch ordentlich ranklotzen durfte. Und wir haben 2,5 Kubikmeter Fliesen rausgeklopft.
Ah.
So, also.
Bisschen Spaß macht es auch.
Nee. Nein, weil wir haben. Okay, ich muss dazu ausholen. Ich bin vor 24 Jahren hier in das Haus eingezogen und habe das damals mehr oder weniger so übernommen, wie es war. Also nicht wie das einige Leute kennen, aus anderen Ländern möbliert oder so, nee, natürlich unmöbliert. Aber ich habe mehr oder weniger, ich bin durch die Räume, habe halt eben mehr oder weniger alles weiß gestrichen, was mir halt eben nicht gefallen hat. Aber solche Räume, zum Beispiel wie die Küche oder so, die habe ich 1:1 übernommen. Auch mit den Geräten und so weiter und so fort, beziehungsweise das Haus. Haus gehörte mir ja schon, das war ja nur vorher vermietet und die Mieter haben dann halt gesagt, oder gehörte unserer Familie, die Mieter haben gesagt, sie wollen nicht mehr und dann habe ich gesagt, gut, was ist da noch an Geld offen, dann kümmere ich mich da drum und dann ziehe ich da ein. Und dann, ja, das, wie gesagt, das, ne, ich, Junggeselle, keine Frau, Freundin irgendwie in Sichtweite gewesen und wie gestaltet man so ein Haus, ne? Ja, schnell und simpel, weil man will da rein. Und die ersten Jahre sah das hier auch aus wie ein riesengroßes Jugendzimmer. Also sprich, ich glaube, es gab keinen Raum ohne Tourposter. Also der ganze Flur und das ganze Wohnzimmer bestanden nur aus Tourpostern. Und dann halt eben, ne? das, was man halt eben dann so reinstellt an Möbel und so weiter. Und über die Jahre hat sich das dann immer weiter dann verbürgerlicht, sag ich jetzt mal einfach so. Und ich habe aber hier nie großartig renoviert, also sprich Leitungen mal ausgetauscht oder geguckt, wo liegen die, was sind das überhaupt für Leitungen und so weiter und so fort. Und das sind jetzt Sachen, die ich jetzt gerade gemacht habe. Aber ich kann dazu gleich noch im Hassthema noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber das Ding ist halt eben, wir haben hier zum Beispiel das Gäste-WC. Da hat man die Fliesen halt eben nicht mit Fliesenkleber an die Wand geklebt, sondern mit Beton.
Mhm.
Und zwar vom Fußboden bis zur Decke. Und ich stand wirklich mit dem, wie heißen die Dinger? Pressdorf damals nicht mit dem, aber schnell, mit dem Bohrhammer.
Bohrhammer.
Ich stand mit dem Bohrhammer vor diesen Fliesenwänden und die sind nicht abgegangen. Die sind einfach nicht abgegangen. Und irgendwann macht es Plock und dann flog halt eben so ein Zementbrocken inklusive Verputzung halt eben runter. Und dann mache ich zu meiner Frau, ich glaube, ich muss das bis auf die Mauern runterklopfen.
Ja, du musst kurz damit ab, anders geht's ja gar nicht.
Das geht gar nicht anders. Und dann guckt sie mir das nicht dein Ernst. Und ich so, naja, ich weiß nicht, wie es anders gehen soll. Naja, und dann gesagt, getan, hatten wir das halt eben dann gemacht und so weiter und so fort. Und weil das Neue, das Gäste-WC war so ein klassisches 70er-Jahre-Gäste-WC. Also es ist einmal so zweimal einen Meter groß. Und das Klo steht halt mitten im Raum. Also
schön.
Moderne Klos macht man ja eigentlich immer ganz gerne an der Wand und dann auch so, dass man dass es so frei hängende Klos sind, ohne dass das Abflussrohr darunter ist. Und das war halt eben so ein Oldschool-Klo, was wirklich mehr oder weniger mitten im Raum stand. Und mit dem Wasserspülkasten dann so ein 60 Zentimeter Rohr zur Wand so ungefähr. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn wir das neu machen, dann müssen wir halt eben auch soll das halt eben auch an die Wand und halt eben modern. Ja, und dann da habe ich das erste Mal in meinem Leben meine Kernbohrung gemacht. Ich mach's nie wieder. Eine Kernbohrung mit einem Diamantbohrer und dann so in einem Durchmesser von 18 Zentimetern irgendwie dann so ein Loch durch die Betondecke. Ich mach das nie wieder. Nie wieder. Also wirklich, da ist jeder Handwerker, auch wenn er überteuert ist, jeden Cent wert. Das ist A, eine Sauerei hochziehen, weil dieser Bohrkopf muss ja mit Wasser gekühlt werden die ganze Zeit. Und dann ist das halt eben auch die Kräfte, die da wirken. Dann war das Ding nämlich irgendwann verkeilt und hat sich wieder vor zurückgedreht. Dann steckte dieses Bohrgerät in dieser Decke, dieser Betondecke drin. Und ich gucke meinen Schwiegervater und dann meint so, was machen wir denn jetzt? Er so, naja, wir können ja mal links und rechts mit dem Bohrhammer da mal versuchen. Ich so, ich glaube nicht. Und dann, und irgendwann bin ich da mal runter in den Keller gegangen und habe ich gesehen, wir waren durch die Wand und das Bohrgewinde hing da mehr oder weniger an so einer Metallschiene fest und dann habe ich das da unten dann freigeklopft und dann konnte man das Ding auch rückwärts drehend wieder raus aus diesem Loch halt wieder rausholen. Aber ey, Alter, das war eine Ackerei und das sah hier unten, ne, das ist Krach hochziehen, das ist Staub wie Sau. Also wir haben ja alles auch abgehangen gehabt mit diesen Staubschutztüren, aber im Endeffekt haben wir die dann zu früh abgemacht. Wir hätten sie eigentlich jetzt, ich sag mal heute oder gestern vielleicht das abnehmen sollen, weil wir dann immer wieder, hier ist noch eine kleine Stelle, die muss noch gemacht werden und da ist noch eine kleine Stelle und dieser feine Staub, der verteilt sich einfach mal aus, ne? Das ist echt zum Kotzen. Naja, und dann halt eben auch, wie gesagt, das ist halt, wir fangen.
Ist das eigentlich schon ein Hass? Es klingt alles so, wie tierisch jetzt über meine Baustelle
auf. Ich habe einfach mal kurz Resümee gezogen, weil ich wollte gerade den Bogen wieder zurückspannen. Und das ist halt eben halt auch so, dass mein Tag halt, ja, er fängt halt morgens um 6:30 an. Mehr oder weniger direkt nach dem Aufstehen geht's in die Schmuddelklamotten und dann halt eben eine Etage tiefer und dann wird da halt irgendwas gemacht und das geht jetzt seit unserer letzten, also nach unserer letzten Aufnahme haben wir am darauffolgenden Tag haben wir ein paar Sachen nochmal ausgelagert und beziehungsweise aus unserem Lager wieder zurückgeholt, weil sie hier eingebaut werden müssen. Und dann am Mittwoch, am Donnerstag ging das Ganze dann halt eben richtig los und dann halt eben auch fast im Akkord, ne? Also wir haben von Donnerstag bis Freitag halt diese zweieinhalb Kubikmeter Fliesen rausgeklopft und in den Bauschuttcontainer geschleppt, weil wir können nicht mit dem Auto direkt ans Haus ran. Das heißt, so ein Container steht dann halt eben auch einfach mal 50, 60 Meter weit weg. Der Weg zwischen den Häusern ist so klein, dass du da halt auch nicht mit einer Schiebkarre durchkommst. Also heißt es Eimerchen für Eimerchen die Fliesen nach vorne schleppen. dementsprechend lang waren die Arme und mit meiner, das kommt halt eben auch noch mit dazu, mit meinem extra Gepäck, was ich mit mir rumzuschleppen habe. Ich war einfach am Arsch. Ich war sowas von im Arsch. Konnte mich auch wirklich am nächsten Tag gar nicht mehr bewegen. Und naja, das ist dann auch der Grund, warum ich abends gar nicht mehr. Wir haben jetzt wird's ruhiger, deswegen hoffe ich, dass ich morgen Abend den Podcast schneiden und veröffentlichen kann. Das ist, kann ich auch so Kind beim Namen nennen, das ist dann Freitag, der 21. Dass der dann endlich mit drei Tagen Verspätung quasi dann on air geht. Aber ich bin abends einfach, ich war so durch, ich konnte gar nichts mehr. Ich habe einmal dann zu meiner Frau gesagt, ich gehe eine Runde ich will noch ein bisschen zocken, bevor ich dann ins Bett gehe. Ich bin dann hier einfach stumpf mit dem Controller in der Hand und eine halbe Stunde, drei Stunden eingeschlafen. Ja.
Ja, wenn man zu müde zum Zocken ist, das ist ein Zeichen.
Ja, und deswegen also schon mal hier eine kleine Vorwarnung. Könnte heute ein wenig anders bei uns werden als sonst, aber eine Sache bleibt wie immer, und das ist natürlich unsere Funkband, die ich hier eingelagert habe. Wo ist denn was beim?
Junge, Danny. Wir halten es heute kurz, hast du einen langen, langen Monolog gehalten. Ja, denn wir sind die Schlussbärchis. Wir halten es heute kurz. Oder wir machen es irgendwie anders. Der Danny pfeift auf den letzten Lock, wie ihr gehört habt. Und wir pfeifen euch vorher noch ein bisschen an mit Stuss. Wir haben unsere Kategorien mitgebracht. Mal gucken, wie wir es heute machen. Weil wir ja schnell zu Ende sein wollen. Aber wir fangen an mit irgendwas, was uns auf den Sack geht. Oder irgendwas, was uns negative Vibes gibt. Und dann machen wir das Gegenteil. Irgendwas, was uns positive Vibes gibt. Irgendwas Schönes, was wir erlebt haben. Irgendwie Tipps, Tricks, Lifehacks, angenehme Begegnungen oder Sonstiges. Und wir alten Säcke erzählen dir auch einen von früher. Das ist die dritte Kategorie. Ich habe mich kurz gehalten.
Ja, ich habe es gemerkt.
Sind das die Schlussbärchis? Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah. Ja, haben wir verstanden. Gekehrt. War die Band weg.
Na, die Band muss aber noch spielen.
Jungs, sieht super aus übrigens.
Ja, sie muss halt noch spielen. Es ist halt.
Habt ihr den Wasser ausgetauscht?
Was?
Oder hat er einfach eine neue Frisur?
Der Wasser, nee, der hat eine neue Frisur. Eine neue Frisur.
Ganz anderer Mensch, ganz anderer Mensch.
Und der Schnurrbart ist auch ab. Deswegen hast du wahrscheinlich gar nicht
erkannt. Ja, es sieht einfach aus, als ob der runtergerutscht ist. Der hatte vorher einen Schnauzer und jetzt hat er so ein Kinnbärtchen.
Oh Mann. Ja, unsere Jungs hier aus, wo kommen die überhaupt her? Ich kann mir gar nicht erzählen, wo die herkommen, ne?
Ja, die kommen aus Puerto Rico, oder?
Aus Puerto Rico. Oder so. Auf jeden Fall haben sie den Funk in der Tasche. Wir haben den Punk im Gepäck. Und ja, dann ist die Band auch jetzt durch, glaube ich, hier und beendet ihr Spiel. Und kommt dann nächste Woche oder so wieder, wenn sie denn wiederkommt. Aber erstmal packe ich sie weg.
Tschüss. War schön mit euch.
Tja.
Hoch damit und raus mit ihnen.
Hoch damit, raus mit ihm, bla bla bla. Tschüss.
geil, so eine schnelle Sendung. Ja, soll ich anfangen einfach?
Mach doch.
Ach komm, mach ich einfach. Ey, ich habe noch nie so einen wenig halsigen Hass gehabt in der Sendung, wie ich den jetzt vortragen werde. Es geht einfach nur darum, ich komme einfach, es ist halt so ein bisschen so ein alter Menschenthema, weil ich einfach an einer bestimmten Stelle den Bezug zur Jugend verloren habe und es einfach nicht kapiere. Es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich hasse eigentlich nur dabei, dass ich es nicht kapiere. Ich hasse mich eigentlich selbst. Dieser Hass geht gegen mich als alten Sack. Ich habe schon damals, also als ich jung war, waren die Drogendealer, die vor irgendwelchen Bunkern oder so abhingen, ja, die hatten früher dann so Gürteltäschchen. Ne? Irgendwann hat das dann die Gangster-Szene kopiert und hatten dann auch so Gürteltäschchen und irgendwann fingen die an, dass man die so diagonal über den Körper trug. Und jetzt tragen alle Kids und alle Jugendlichen und alle Junggebliebenen und Studenten so diagonale Tickertäschchen, nenne ich sie jetzt einfach. Ne? Das geht mir auf den Sack. Ich finde, das sieht irgendwie komisch aus, aber das liegt einfach nur daran, weil ich das komisch finde. Vielleicht bin ich auch komisch, weil ich finde es eigentlich schon ziemlich sinnvoll, ein kleines Täschchen dabei zu haben, wo man einfach Sachen drin haben kann. Aber das habe ich schon nicht verstanden. So, jetzt war ich auf einem Festival, hier auf so einem studentischen Festival. Ich kann ja googeln, das heißt Chimico, das ist hier in Aachen. Da sind halt viele, viele junge Leute, die dann ihre Musik, die ich auch nicht verstehe. So, und jetzt dieses Diagonaltragen ist irgendwie explodiert. Wir wissen alle, mindestens seit den letzten Videos, aber ansonsten kennen wir dieses Klientel, was so auf Sylt rumhängt und ganz viel FDP-Leute und so, die so ein Pullover einmal umgeschlagen so über die Schulter haben mit einem umgeschlagenen Knoten lässig drin in irgendeinem Fliederton. Mein Vater hatte ein Pullover immer um die Hüfte gewickelt und wenn ich das gemacht habe, ich weiß, wenn man sich da bewegt, irgendwann rutscht er immer runter, man muss da immer so nachziehen, wie die Sylter-Menschen das machen, weiß ich auch nicht. Aber die jungen Leute, die tragen jetzt auch die Pullover, wenn sie nicht anhaben, diagonal. Und das ist dann nicht so ein Einzelfall. Ich stand auf diesem Festival und hat gedacht, was ist hier los? Die ganzen Klamotten, die man vielleicht für die Tanzfläche oder halt für irgendein Festival in der Crowd nicht braucht, weil es so warm ist, die trägt man nicht wie die Sylter, nicht wie mein Vater, sondern man trägt sie diagonal. Das heißt, ein Ärmel über die Schulter, ein Ärmel unterm Arm und da werden dann die Ärmel zusammengeknotet, dass das so aussieht, als ob man, also der gleiche Winkel wie das Tickertäschchen. Und es geht noch weiter. Die tragen nicht nur die Tickertäschchen diagonal, die tragen darauf die Pullover oder Jäckchen oder was haben sie diagonal. Die tragen sogar auch dicke Jacken, die sie mit haben, diagonal. Also ich war so verblüfft. Ich kannte das nicht und hatte, also ich finde es ehrlich gesagt nicht schön, aber es liegt an mir. Und ich weiß nicht, damit umzugehen, außer jetzt in meinem Podcast darüber zu reden. Hört mal, Leute, was ist denn da passiert? Wer hat diesen Trend angefangen oder ist das einfach so gekommen? Hat sich da jemand ausgedacht, hey, was gab es noch nicht? Diagonal tragen. Jo, wir tragen alles so schräg. So wie so ein Bändchen im Sportunterricht, womit man erkennt, in welcher Mannschaft du bist. Es ist gar nicht so dumm. Wenn denn da jemand dran reißt, reißt er nicht an deinem Hals. Also wenn du irgendwo hängen bleibst oder so, sondern den ganzen Körper. Ist auch schon sicherer. Aber ich habe es nicht kapiert. Und dann habe ich darauf geachtet und treffe auf demselben Festival Kolleginnen von mir, jüngere Kolleginnen, und sehe, ach du grüne Neune, die hat die Jacke diagonal über auch so verknotet. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich hab's vorher, keine Ahnung, in sozialen Netzwerken stolpert man so drüber, dass da irgendwelche Freaks oder besonders coole stehen und das so schräg angeknotet haben. Es schlägt so um sich. Es machen jetzt alle so durch alle sozialen Schichten durch. Ich kann es nicht. Schreibt mir gerne stuss@stussbärchen oder die Discord-Channel Kellerabend oder der jetzt etablierte, würde ich sagen, fast die Highscore-Friends, der Stussbärchen-Channel bei den Highscore-Friends. Wo kommt das her? Was habe ich verpasst?
Ich finde es einfach nur so komisch, dass ich gesagt habe, ich muss mal mit euch drüber sprechen. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich da verloren.
Diagonal Sachen tragen. Neues Ding, ich kapiere es nicht.
Was war das?
Hat das auch einen cooleren Namen als Diagonal tragen? Vielleicht heißt das der, keine Ahnung, der irgendwie ein pfiffiges englisches Wort.
Ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt, keine Ahnung.
Aber die Leute sehen jetzt so aus. Ich hab's nicht kapiert. Ich bin alt.
Ja, ich kenne das auch. Ich finde das auch mit diesen das sind ja, also früher nannte man diese Taschen Hip-Bags, so Hüfttaschen.
Hochgerutscht.
Jetzt sind die hochgerutscht und man trägt sie diagonal. Witzigerweise muss ich sagen, ich muss da Trendsetter gewesen sein, weil ich habe von 2007 bis 2000, wann habe ich aufgehört? 2018 habe ich auf Tour mein Hipbag auch mal diagonal getragen, hatte aber folgenden Grund, da war eine Menge Kohle drin und ich habe die immer so unterm Arm eingeklemmt.
Okay, ja. Du warst also Drogendealer.
Ja, so ähnlich. Also ja. Ich habe Gagen kassiert, ja.
Ja, das auf jeden Fall irgendwie Geld gewaschen.
Ja, auf jeden Fall das nervt mich weniger, diese Taschen, wenn man die diagonal trägt. Also das finde ich weniger nervig, aber das, was du aussahst mit den Klamotten dann so schräg Knoten, das verstehe ich auch nicht. Das entzieht sich auch meiner Logik. Also.
Ja, ich habe das Gefühl, es ist gar nicht so sehr so falsch oder sowas, aber ich irgendwie ist es so weit weg von mir. Ich finde es so komisch.
Ich gelte bei meinen Arbeitskollegen ja auch so ein bisschen als spleenig, weil ich gerne mit dem Rucksack rumlaufe.
Ja, das habe ich früher immer gemacht, meine ganze Jugend oder junge
Erwachsenenzeit. Ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt. Heißt die Wenger? Keine Ahnung, es ist irgend so eine, auch so eine. Früher habe ich gerne Eastpak-Rucksäcke getragen, dann haben die aber nachgelassen, was so funktional, nicht Qualität, aber Funktionalität angeht. Dann sind sie von, ja, Wenger heißt die Firma, die ich jetzt seit Jahren bevorzuge. Die haben auch wirklich geile Rucksäcke, wenn du halt mit so einer extra Laptop-Tasche, die dann gepolstert ist, beziehungsweise zwei gepolsterte Taschen für einen Laptop und für einen zusätzlichen portable Monitor und so weiter. Also sehr funktional für meine Einsatzzwecke. Und ich trage halt gerne Rucksäcke. Also ich auch auf dem Fahrrad oder so. Und viele meiner Kollegen sagen, du siehst immer aus wie so ein Schüler, der mit dem Rucksack durch die Gegend läuft. Weil das ist mir dann auch aufgefallen, weil kaum, also es sei denn, man ist jetzt irgendwie Schüler oder so, aber also ältere Leute, die tragen, also ich zumindest, wie ich das hier halt sehe, da sind wirklich sehr wenig mit Rucksack unterwegs. Und das ist für mich so, weiß ich nicht, das ist für mich so Utensil Nummer eins, wenn es wenn ich will irgendwo hin und will ein paar Sachen mitnehmen. Ich packe das in den Rucksack und nicht irgendwie in so eine, wie heißen die, diese Umhängetaschen, die auch bei vielen Leuten ganz beliebt sind, diese Armee, früher hat man die Sachen alle im Army-Shop gekauft, weil es die nur von der Armee gab, diese Umhängetaschen. Weißt du, was ich meine? Diese First Aid
Session. Genau, wollte ich gerade sagen, die kleinen roten Kreuztäschchen so oder Erste-Hilfe-Taschen. Genau, ne?
Und irgendwann hatte, Eastpak hatte auch, das war so um 2000 rum, 2003, 2004, hatten die auch so eine Zeit, wo sie auch richtig viel von diesen, ja, Schultertaschen, dann nannte man die, glaube ich, diese Umhängetaschen halt eben am Start hatten, die auch nicht verkehrt waren, aber halt, wie gesagt, irgendwann, als es dann irgendwie wichtig war, dass man vielleicht auch mal ein oder zwei mehr mobile Geräte mit sich rumschleppt oder vielleicht auch so eine extra Tasche im Rucksack hat, wo man eine Powerbank reinschmeißen kann und dann von innen oder von außen dann die Ladekabel hinführen kann, das haben halt wir werden nicht gesponsert von Wenger, aber die haben da ganz coole Konzepte für und deswegen, ich bin ein totaler Fan von, also, aber die Umhängetaschen und vor allem auch diese Hipbags, diese Bauchtaschen, die sagen mir heutzutage überhaupt nicht mehr zu. Also ich habe die gerne mit mir rumgeschleppt, aber die sind alle irgendwie viel zu groß geworden. Alles so riesige Dinger, wo du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen halben Picknickkorb irgendwie reinstopfen kannst.
Das sieht für mich aber rein optisch allein, sieht das für mich so normaler. Ich kann mir vorstellen, eine Gürteltasche eher zu tragen als so ein diagonales Ding.
Ja.
Fühlt sich für mich irgendwie normaler an. Aber das ist mein Spleen. Wie gesagt, es liegt an mir, nicht an denen. Yeah.
Ja, cool. Du,
das schnell durch. Hoffentlich war das schnell genug. Next.
Ja, mein Hass oder mein Hass, meine schlechten Erfahrungen oder mein größter Frust ist, warum gibt es für allen möglichen Scheiß Regelungen, wenn man ein Haus kauft und warum gibt es aber nicht? Wahrscheinlich ist das bei modernen Häusern anders, aber bei alten Häusern ist es halt nicht üblich, dass du dann irgendwie einen elektrischen Plan des Hauses kriegst. Bist ganz oft dann irgendwie dann, wenn du dann nach Jahren irgendwie dann dieses Haus dann irgendwie dann versuchst, irgendwie zu gucken, so, okay, wo liegen hier die elektrischen Leitungen? Ich habe da jetzt alles Mögliche erlebt mit Stromleitungen, die sie einfach dann in der Mitte der Wand einfach dann abgeknickt haben und dann in die entgegengesetzte Richtung wieder zurückgeführt haben und all so ein Quatsch. Und abgesehen davon, dass das teilweise auch nicht ganz ungefährlich ist, wenn du halt in so eine, wenn du halt nicht weißt, wo die Leitungen langlaufen und du willst dann da vielleicht einen Hängeschrank anbringen oder so. Finde ich das einfach kacke, dass es nicht irgendwie ach, mein Husten.
Ich huste einfach. Der Junge hustet wieder.
Dass es dann nicht irgendwie so eine Art mit dem Kaufvertrag irgendwie gleich und so, und das ist hier, gibt ja immer ein Grundriss, gibt's ja sowieso immer. Da sind ja auch alle möglichen anderen Sachen drauf vermerkt, so die Mauerstärke und tragende Wand, nicht tragende Wand und alles, weiß der Geier was, was da alles irgendwie draufsteht. Aber es gibt selten Pläne, bei alten Häusern gibt es selten Pläne mit dabei, wo halt eben dann auch die elektrischen Leitungen halt eben langlaufen. Und jetzt bei meiner Küche muss man sagen, alter Schwede, da hat wirklich jeder Besitzer vor mir gemacht, worauf er irgendwie Bock hatte. Also besonders was diesen speziellen Drei-Phasen-Anschluss für den Herd, das ist eine Steckdose mit 3x plus, mit drei einzelnen Leitungen, die halt Kochfeld halt eben, und die es halt eben ermöglichen, dass man mehrere Herdplatten gleichzeitig laufen lassen kann. Das haben die alles. Mein Herd steht links in dem Raum, dann kneife ich jetzt einfach das Kabel oberhalb der Originaldose irgendwie ab und lege das dann 7 Meter auf die andere Seite. Und all so ein Quatsch. Und das ist dann wirklich dann dahin geendet, dass ich dann gesagt habe, so ey, das bringt ja alles nichts. Neue Küche kommt nächste Woche. Ich muss das alles neu machen. Und dann habe ich im Endeffekt die alten Sachen, die halt vorhanden waren, freigeklopft. Das sah aus, ey. Die Leitung, die man bei Häusern ja unter den Putz schmeißt, sind ja früher, ich weiß nicht, ob das heutzutage anders ist, aber früher waren das alles diese Flachbandkabel. Also sprich drei Adern, die aber in so einem Flachbandkabel.
Was mit kommt drauf an, wo. Also in der Wand haben wir die richtigen Kabel und so über Gipsplatten oder so sind die Flachband. Oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Ach du Scheiße, ich rede jetzt einen Quatsch. Aber wir haben es unterschiedlich, ja.
Nee, wir haben die überall im Haus. Ich weiß doch, weil wir das Schlafzimmer oben ja auch neu gemacht haben, da weiß ich, da waren die halt auch in der Wand drin. Da habe ich gesagt so, ey komm, bevor ich mir jetzt hier einen zurecht fummel, wir haben hier zum Glück so, früher war das ja auch nicht so, dass du viele Steckdosen in einem Raum gehabt hast. Ne? Da hast du im Schlafzimmer, ich sag mal, links und rechts, da wo der Architekt vorgesehen steht, das Bett, gab es halt eben links und rechts eine Steckdose für die Nachttischlampe und da gab es vielleicht noch beim Lichtschalter zum Raum noch eine weitere Steckdose, wo man den Staubsauger dann einstecken kann und das war's.
Genau, ja.
So, ne? Und wenn du dann aber einen Fernseher hast und einen Satellitenreceiver und vielleicht noch eine, vielleicht noch irgendein Mediagerät dazu. Ja, und dann musst du irgendwie mit dem Verlängerungskabel einmal quer durch den ganzen Raum. Und ja, das wollten wir halt nicht, logischerweise. Und deswegen habe ich dann halt da auch gesagt, so, ich lege das jetzt alles neu oder auch jetzt im Wohnzimmer. Unser Wohnzimmer hatte vorher 2, 3, 5, 6 Steckdosen. Jetzt haben wir 16.
Ja, ey, wirklich, ganz ehrlich, man hat uns schon damals gesagt, als ich das hier alles neu gemacht habe, spart nicht an Steckdosen. Und wir haben wirklich uns ordentlich gehen lassen. Und ich würde dem Nächsten sagen, spart sowas von nicht an Steckdosen. Ich hätte sogar noch 2, 3 mehr setzen können. Also, ja. Das ist kein großer Kostenfaktor. Und einfach reinhauen in den Steckdosen.
Ja, und vor allen Dingen halt, wie gesagt, das...
in der Küche vor allem.
Das ist vielleicht auch... das ist vielleicht auch nochmal so als Tipp, wenn ihr euch Hausbesitzer nennt und ihr habt ein Haus, was ein bisschen älter ist als, ich sage jetzt mal 20 Jahre, dann solltet ihr auf jeden Fall auch mal vielleicht einfach mal nur so bei der nächsten Renovierung des Kinderzimmers oder so, vielleicht auch mal da einfach mal so eine Steckdose oder so einen Lichtschalter mal ausbauen, mal gucken, wie ist das überhaupt verkabelt, was haben die da überhaupt gemacht. Und wenn ihr merkt, so, oh, das ist alles hier komisch und alt und wie gesagt, die haben bei mir in der Küche, haben die einfach mal eine, da geht eine Stromleitung direkt über die Wasseranschlüsse. Also direkt über die Rohre. Ne? Wo okay. mein Kumpel, der hier war, der beim TÜV arbeitet, meinte so, das ist eigentlich nicht erlaubt, dass man Kabel vor allem auch nicht über so, das ist ja auch hier Warmwasser, meint er so, das ist ja, und das Warmwasser ist ja mindestens, also wegen hier Legionellen immer 65 Grad oder irgendwie sowas mindestens, wenn es aus der Heizung kommt, meint er so, das ist eigentlich nicht, na gut, da passiert jetzt nichts, meint er so, aber das macht man eigentlich nicht, ne? Also
ja,
haben sie halt gemacht und ich konnte leider auch nicht alle Steckdosen so legen, wie das im Küchenplan vorgeschrieben ist, weil einfach an der Stelle, wo die Steckdose haben wollten, da war einfach eine Verteilerdose oder da lief ein Rohr drunter, also ein Wasserrohr oder ein Heizungsrohr. Das ging halt eben nicht so. Dann müssen wir mal gucken, ob die nächste Woche sagen, so, nee, dann müssen wir mal hier gucken, wie wir das anders hinkriegen, aber so nicht. Wir können gar nicht aufbauen oder ob die sagen, ja, ist nicht so wild. Also mein Kumpel, der hier war, der meinte so, mach dir keinen Kopf, die nehmen immer bei so Angaben, nehmen sie immer so Standardangaben, wenn das über dem Boden 30 cm ist, wenn es dann 20 cm ist, ist das auch egal, so, ne, aber 30 cm ist so eine Standardhöhe bei Steckdosen über dem Fußboden irgendwie. Naja, finde ich grauenhaft und finde ich scheiße, dass es das irgendwie nicht gibt. Jedes Haus sollte halt wie bei einem Auto oder wie bei einem anderen etwas größeren elektronischen Gerät sollte es dafür irgendwo einen Schaltplan geben.
Ja, sollte es, tatsächlich. Wir haben, also ich habe tatsächlich damals, als alle Schlitze geklopft waren und alle Kabel gelegt waren, habe ich Fotodokumente angelegt halt. Ne?
Mach ich jetzt auch, ja.
Ja, genau. Ich habe halt jedes Zimmer nackig fotografiert. Also ich war nackig und habe das Zimmer. Genau. Ja, und ich greife da immer mal wieder zu oder drauf. Drauf zu drauf. Ihr wisst,
drauf,
was ich meine.
Drauf zu.
Ja, ich trinke übrigens.
Ja, ich werde auch gleich mal jetzt hier erstmal hier mal gucken, was im Hafen heute los ist.
Jo. Ich höre eine Möwe.
Ach, die gute, gute alte Hafenmusik.
Die Möwen folgen dem Fischkutter, denn sie denken, dass Fisch zurück ins Meer geworfen wird. Oder wie heißt der Spruch, den Eric Cantona damals gesagt hat? Natürlich auf einer ganz anderen Sprache. Wie war der Spruch? Ich fand das super cool, was er da damals gemacht hat.
Weiß ich nicht.
Er hat eine riesige Pressekonferenz einberufen. Es kam halt Hinz und Kunz von den verschiedenen Medien. Ja, und die alle dachten, hier passiert jetzt wirklich was. Und dann geht er ans Rednerpult und sagt diesen Satz, also die Möwen folgen den Fischkutter, denn sie denken, der Fisch wird zurück ins Meer geworfen und verlässt wieder die Pressekonferenz. Und alle haben riesige Fragezeichen über den Kopf. Der Typ hatte positiv einen an der Klatsche auf jeden Fall. Eric Cantona, cooler Typ. Das ist ja auch dieser Typ, der Fußballspieler, der gesehen hat, dass in der ersten Reihe einer den Hitlergruß gemacht hat und der dann mit einem Karate-Tritt den umgetreten hat, also über die Bande drüber, dem gegen den Körper. Dann hat er die rote Karte gekriegt und nachher wurde er dann halt gefragt, ob er das dann wieder machen würde und hat gesagt, nein, beim nächsten Mal würde ich fester treten. Super Typ, ey. Ja, ey.
Sympathisch.
Gute Überleitung zu meinem nächsten Thema tatsächlich. Und zwar möchte ich auch nur ganz kurz über den Auftritt von Johann König bei Dieter Nuhr, bei Nuhr im Ersten reden. Ey, ich fand's super, super cool. Ich möchte gerne, wenn du es noch nicht gehört hast, Achtung, Spoiler, Spoiler. Ansonsten weißt du jetzt schon, wo die Pointe ist, wenn du jetzt weiterhörst. Okay, du hast dich dafür entschieden, weiterzuhören und nicht ein paar Minuten davor zu spulen. Dieter Nuhr kann ich ja nicht abhaben, aus sehr, sehr vielen verschiedenen Gründen. Am schlimmsten finde ich ja, dass der gerade so bei dieser Situation, worüber wir immer meckern, politische Sachen, dass du entweder auf der einen Seite sein musst oder auf der anderen Seite sein musst, oder er verkörpert für mich so, ich mache jetzt einfach Geld daraus, weil ich auf dieser anderen Seite bin, bei diesen sagen, ja, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Also diese Art Comedian. Sackgesichter, ne? Und dann auf der zweiten, ich mag den Typen auch nicht, weil der so immer so säuselt und dann erzählt, als ob er wirklich der Schlauere wäre. Weißt du, irgendwie auch so säuselnd von oben herab will der einen die Welt erklären und redet dabei so viel Dünnpfiff und vor allem treibt weiter so ein Keil in die Gesellschaft. Kann ich nicht leiden. Mighty, über die ich hier schon mal gesprochen habe, die hat auch in ihrem Videoportal den mal gut auseinandergenommen. Fand ich sehr gut. Ja, und da ist jetzt ein Comedian zu Gast, den ich tatsächlich humorvoll total super finde. Auch der Danny hat mal auch, hat davon erzählt, dass er mit Jim Sträter und dem Polunder-Guy zusammen auch.
Ich weiß nicht, von wem du redest.
Ja, genau. Dass der da auch irgendwie so eine Show hat, die auch total witzig ist. Ich mag den Humor. Ich mag nicht alles an ihm. Das finde ich auch super. Ganz viele Meinungen, die der vertritt, auch in seinem Humor, die vertrete ich nicht. Aber ich kann das akzeptieren, dass der in vielen Sachen anders denkt als ich. Hatte mir aber jetzt richtig Sorgen gemacht, dass er Johann König wieder bei Nuhr ist. Ich würde ja gar nicht zum Nuhr gehen, der geht da halt regelmäßig hin, aber das ist, darüber würde ich mit ihm anders diskutieren, wenn wir mal zusammen Bier trinken würden. Also Johann König, das war eine Einladung zum Bier trinken. Ja, jetzt war er halt beim Nuhr und fängt dann tatsächlich auch auf der Bühne an, ja, so komisch, politisch, so ein bisschen dummen Humor zu zeigen, weil ich gedacht habe, ach nein, Johann König, ich wollte dich mögen, was passiert mit dir? Ne? Ich habe das, als ich das erste Mal gesehen habe, wusste ich gar nicht, worum es geht. Und dann fängt er an, sich über die aktuellen Politiker so einfach, der beleidigt die einfach. So, keine Ahnung, ist total überfordert und da ist nur ein Clown und was weiß ich. Und das Publikum geht ab und klatscht und jubelt. Und dann macht er eine Pause und sagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Was ich gerade gemacht habe, fandet ihr das lustig? So, ne, auch so in dem Ton. Das war astreiner Populismus. So, kann das sein, dass ihr hier offen für Populismus seid? So, ne, und alle lachen dann noch und dann so, ja, irgendwie, ich bin jetzt gar nicht sauer auf euch, sondern total enttäuscht. Halt, ne? Und haut dem Publikum eine rein. So, von wegen, darüber, über sowas könnt ihr lachen. So, klatscht und lacht erst, nachdem ihr gedacht habt. Ne? So, erst denken, dann klatschen. So, hat einfach, das fand ich mega geil. Und das in der Sendung vom Nuhr. Super, super Ding, kommt auf die Bühne, bringt so eine Nummer, macht danach wohl noch ungefähr 2 bis 3 Witze, wo er also auch so politische Witze sagt, sowas wäre jetzt Satire, aber nicht das, was ich da eben gemacht habe. So, und geht wieder runter von der Bühne. Mega! Solltet ihr euch alle, wenn du es noch nicht gesehen hast, jetzt kennst du die Pointe, also der fängt wirklich halt zynisch an, Politiker zu beleidigen und sagt dann einfach, das war astreiner Populismus, was ich da gemacht habe. Ja. Und ihr lacht und klatscht. Super geil. Super Typ. Hat alles gerettet. Von mir aus darf der ganz häufig nicht meiner Meinung sein, aber der hat da wirklich ein Statement gelassen, was ich toll finde. Und ich würde mir hoffen, er wird das hören. Ich würde ihm nämlich gerne auf die Schulter dafür klopfen. Gut gemacht, Junge. Das war's schon, ne?
Ja, war mir klar.
Ich habe schon getrunken. Ich trank schon.
Ja, ich habe das nicht gesehen. Ich könnte ich mir mal angucken.
Ja, es ist ein Bit von 2 Minuten, aber es ist einfach geil, dass er sich das traut.
Bei Nur dreht sich mir schon der Magen eigentlich immer um. Ich mag den Typen überhaupt nicht mehr. Ich fand ihn früher mal in der Tat mal ganz cool, aber irgendwann hat er halt auch so einen komischen Drift gekriegt, den ich halt selber nicht nachvollziehen kann. Und naja, ich habe das Ganze aber auch nicht wirklich dann verfolgt, was da jetzt für ein Bohai um ihn gemacht wurde oder über die Dinge, die er vielleicht gesagt oder nicht gesagt hat.
Ja, der hat sich einfach ganz auf die Seite gestellt von den Leuten, die auch im Internet schnell in den Kommentarspalten diese gleichen Witze über Klima und was weiß ich. Also alles diese Themen, die in den Kommentarspalten mit den blauen Herzen häufig gelobt werden, auf diese Seite hat er, die hat er bedient. Ja.
Ach, dieses Gekeuche nervt mich auch. Also neben elektrischen Leitungen, die ich nicht finden kann, nervt mich mein Husten dann auch immer noch. Ja, ich bin in der Zeit, wo ich jetzt einmal dann wirklich dann hier abends saß und wirklich ziemlich durch war, habe ich es dann endlich mal geschafft, auch mal wieder mich überhaupt mal wieder so ein bisschen mit Videospielen auseinanderzusetzen, weil ich ja nun bekannterweise fast ein halbes Jahr nur auf dem Steam Deck unterwegs war und meine Xbox und somit auch der Game Pass recht unbespieltes, tristes, kostspieliges Dasein gefrönt haben. Ich hatte aber natürlich mitverfolgt, was jetzt über den Game Pass so released worden ist und welche Spiele, da kommen ja auch ganz, ganz viele neue tolle Spiele. Wer die Highscore Friends gesehen hat, der weiß, dass wir da diverse Reactions zu den ganzen Release-Partys von den Developer Studios und so weiter auch Hersteller wie Nintendo Direct irgendwie da gemacht haben. Also der Oliver und der Stefan waren es, um es genau zu sagen. Und es geht jetzt hier um ein Spiel, was übrigens aus Deutschland kommt, aus Köln kommt. Und ich glaube, fast 10 Jahre in Entwicklung war. Und es ist im weitesten Sinne ist es ein Point-and-Click-Adventure. Und es hat den skurrilen Namen Harold Halibut, also auf Deutsch Harald Heilbutt. Und das ist ein Spiel, das ist ein Point-and-Click-Adventure, was erstmal durch seine optische Aufmachung auffällt, weil es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wer von euch da draußen das Point-and-Click-Adventure Trüberbrook kennt. Mhm. Das Harold Halibut ist ähnlich hergestellt worden. Während glaube ich, bei Trüberbrook ist, glaube ich, alles echte Kulissen und Stop-Motion-Aufnahmen sind. Also man hat quasi, wie man das früher bei Augsburger Puppenkiste oder bei anderen Kinderserien gemacht hat, dass man halt eben Animationen Bild für Bild aufgenommen hat. So ist das halt eben hier bei dem Spiel auch. Nur bei, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ist das bei dem Harold Halibut eher so, dass sie halt eben die Sachen sie haben das Ganze zwar, sie haben das ganze Zeug zwar händisch zusammengeklöppelt, also mit aus Textilien, aus Knete und so weiter und so fort, und haben das Ganze dann digitalisiert und dann auch digital animiert. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, also es ist halt auch eine Art von Stop-Motion Animation, aber halt eben etwas anders als bei Trüberbrook. Und ich finde auch, das ist meine persönliche Meinung allerdings nur, dass Trüberbrook da auch etwas besser aussieht. Also einfach nur, weil die, ich glaube, da war das Team aber auch größer, die da die da am Werk waren. Weil so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das Team um die Firma Slow Bros, wie heißt die, kommen aus Köln, sehr klein. Also es werden, also hier auf Wikipedia werden in der Tat nur zwei Namen genannt. Einmal der Onat Hekimoglu. Ja, wie man es vom Namen hört, eindeutig ein Türke. Und als...
Warte mal, sagst du den Namen bitte nochmal? Den Nachnamen?
Onat Hekimoglu.
Hekimoglu, das ist doch... Hätte auch ein griechischer Name sein können. Uglu sind doch häufig griechische Endungen, oder nicht?
Nee, griechisch wäre doch Los oder sowas. Glu kenne ich nur aus dem Türkischen.
Okay, ich nehme alles zurück. Und wollte keinen Weltkrieg damit anzetteln, übrigens, ne, klar.
Und der Vorname Onat ist, glaube ich, auch türkisch. Aber es ist egal. Also, ja. Für mich wirkt ein türkischer Name sein. Ist auch egal. Der deutsche Kollege auf jeden Fall mit seinem Studio sitzt auf jeden Fall in Köln, hat auch irgendeine Schule besucht, irgendeine Kunstschule für Film. Und Kunst hat und das Spiel ist halt auch, ich will jetzt gar nicht so auf die Details angehen, es war 10 Jahre in der Entwicklung und hat halt eben auch, ist dann teilweise auch über Kickstarter mit finanziert worden. Und das ist es ist ein Point-and-Click-Adventure, wenn man das nicht vielleicht eher so fast schon als, ja, ist es wirklich noch ein echtes Adventure oder ist es eher so ein Story, dieser typischen modernen Story-Adventures, wo man eigentlich nur dann diverse Aktionen ausführt, ohne dass man jetzt da wirklich, also die Lösung ist quasi in der Funktion schon erklärt. Man muss jetzt nicht, also zumindest soweit wie ich jetzt gespielt habe, musste ich jetzt nicht besonders großartig rumknobeln. Mhm. Ja, das Spiel ist interessant, weil es ist halt so eine, spielt in einer Dystopie, im Jahre 1970 gab's halt eben Krach auf der Erde, und wurde das Raumschiff Fedora, auf dem das Spiel auch spielt, wurde halt eben ins Weltall hinausgeschickt, um halt einen Planeten zu finden und die Menschheit wieder irgendwo anzusiedeln. Und naja, es ist halt 200 Jahre ungefähr, nicht nur ungefähr 200 Jahre, es ist halt eben dann durchs Weltall getrudelt und irgendwann ist es es ist durch einen Solarwind ist es halt eben dann auf einen fernen außerirdischen Planeten geweht worden, und ist halt eben dann auf diesem außerirdischen Planeten im Ozean, dort in einem Ozean halt eben versunken und und da ist es dann weitere 50 Jahre bis zu dem Zeitpunkt, also 52 Jahre quasi nachdem es losgeschickt wurde, spielt das Spiel quasi, und der Spieler ist halt eben der ist schon erwähnte Harold. Das ist so ein wie würde man den bezeichnen, das ist so ein Schluffi-Typ, also
Slacker?
So ein sehr, sehr graue, unscheinbare Person und definitiv ein Loser. Also so wie man ihn kennenlernt, weil er ist eigentlich so der Hausmeister, aber er wird halt eben wegen jedem Scheiß halt eben von A nach B geschickt. So, da wurde wieder da wurde Graffiti hingesprüht, mach das doch mal weg oder bring mal eben diese Steine mal eben hier ins Labor und so weiter und so fort. So Hiwi, aber ohne wirklich ernste Aufgabe oder eine oder eine Aufgabe, die halt wirklich Verantwortung, sag ich jetzt mal, so beinhaltet. Ne? Mhm. Und ja, es hat ein sehr melancholisches, dystopisches Setting, was ich aber wunderbar inszeniert finde. Vor allen Dingen, es ist komplett auf Englisch, das muss man vielleicht auch, das muss man vielleicht auch mal erwähnen, obwohl es oft aus Deutschland kommt, hat es keine deutsche Sprachausgabe, sondern nur englische Sprachausgabe. Und die finde ich aber sehr gut umgesetzt. Und ja, diese verschiedenen Charaktere, die man halt eben dann durch die, insgesamt 6 Kapitel, durch die man spielen muss. Ich glaube, ich bin jetzt beim 4. oder beim 5., ich weiß es gar nicht so genau. Die haben halt irgendwie alle ja, Charme, man kann mitfühlen und so weiter. Ich finde, die sind wirklich toll inszeniert. Und das ist so ein Spiel zum Runterkommen. Also so, man hat jetzt nicht so die großen Aufgaben, die irgendwie einen fesseln. Man hat auch nicht, es gibt zwar storymäßig dann schon was einen fesselt, weil man findet dann, Spoiler, so ein Alienwesen auf einmal in einem, also man ist zum Beispiel auch dafür zuständig, dass die Wasser, die Wasserversorgung der Schiffs, die Filteranlage, dass man die muss halt gereinigt werden. Das ist halt eigentlich so die Hauptaufgabe, die wir haben. Und auf einmal ist halt in dieser Filteranlage ist da halt eben dann so ein Alienwesen stecken geblieben. Und den nimmt man dann mit, sag ich jetzt mal so, der ist bewusstlos. Und ja, vielleicht wacht er dann ja auch irgendwann auf. Und mehr will ich jetzt an dieser Stelle nicht spoilern. Ich finde, das ist einfach so ein Spiel zum Abschalten abends. Also besonders auch jetzt, wo ich jetzt hier so viel am Ackern bin und abends wirklich dann der Kopf leer ist, ist das dann wirklich, gibt es halt wirklich da eine interessante Geschichte, die man aber halt eben auch dann unterbrechen kann, wenn man es möchte, weil man hat nicht endlose Monologe, man hat nicht endlose Dialoge, man hat auch nicht endlos viele Objekte, die man sehen und benutzen kann. Der Tag ist relativ linear strukturiert, den man da halt eben durchgeht. Also es gibt so einen Tagesrhythmus, man geht auch abends immer schlafen und so weiter und so fort. Und ja, ich finde das halt eben wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Ist halt nicht so unbedingt was für jedermann, weil es halt wirklich sehr langsam auch ist. Wäre jetzt für alle Leute, die den Game Pass besitzen, wäre das auf jeden Fall mal so ein Anspieltipp. Gibt es halt eben für Windows, die Xbox-Konsolen und die PlayStation 5.
Jo. Sagen wir nochmal einmal kurz den Namen des Spiels.
Harold Halibut.
Halibut. Wer denkt sich sowas aus? Ich komme wieder nah. Ich habe mich in der Zwischenzeit, während du geredet hast, hier auf meinem riesigen Stuhl etwas zurückgelehnt. Daher, jetzt bin ich wieder nah dran. Jetzt bin ich weit weg. Jetzt bin ich nah dran.
Ja, ich habe mich gefreut, dass ich mein rotes Mikrofon in meinem Chaos gefunden habe. Und auch endlich wieder ganz normal hier sitzen kann und podcasten kann, ohne irgendwelches große Shishi drumherum. Ach, das ist einfach nur herrlich. Angekommen, auf den die meisten von euch da draußen ja immer warten.
Ja, ich weiß, dass ich mindestens einen treuen Hörer, der hier sich auch manchmal meldet,
verärgern werde.
So, ne? Also das ist wirklich jetzt mal eine Ausnahme. Auch mein Retro-Bereich sieht heute auch ein bisschen anders aus als sonst und ich möchte mir gerne einem Hörer namens Hass sagen, hey, es tut mir leid, es geht gleich bei mir besonders um die Emotionen von früher, aber es geht auch um Fußball. Und ich weiß, du hast Fußball und du hörst jede Folge Stussbärchen. Das kriegen wir wieder hin. Das ist jetzt, ich rede das jetzt einmal und dann kannst du überlegen, ob du jetzt einfach 5 Minuten vorspulst oder weiterhörst, denn ich habe mich jetzt, dafür habe ich den Danny auch eben gesagt, ich muss hier mein Retro-Thema jetzt bringen, denn derzeit ist Fußball-EM und wenn die Folge ausgestrahlt wird, wenn das alles so klappt mit Dannys Arbeit, dann ist immer noch Fußball-EM und im Zuge dieser Fußball-EM habe ich eine Radiosendung gehört, die mich auf dieses Thema gebracht hat. Und die
Zeitglas, wunderbare Welt des Fußballs.
Leider nicht. Das war einfach auf WDR 4 eine Sendung, da ging es um die beliebtesten Fußballturnierlieder. Und da lief halt auch hier, It's Coming Home, Three Lines on the Shirt oder wie das, oder solche Sachen. Aber es lief auch. Und dann kam ich auf das Thema, nämlich da, am meisten mache ich an diesem Retro-Bereich dieses angenehme Retro-Gefühl von irgendwie was Geborgenem, auch wenn das natürlich total unrealistisch ist. Aber es kam das Lied Un'estate Italiana von Gianna Nannini. Das Lied wurde wohl veröffentlicht 1989, aber das war der WM-Hit von Italia 90. Und Italia 90 ist für mich das größte Turnier, was ich so ganz bewusst mitgekriegt habe. 86 Mexiko habe ich auch schon irgendwie mitgekriegt, aber so am Rande, da war ich auch echt noch zu klein. Das ist für viele von unseren Zuhörern vielleicht das ein besonderes Turnier, dann 88 im eigenen Land mit Bernie. Jo, erinnere ich mich auch noch. Aber mein Fußballturnier des Lebens war Italia 90 mit der Mannschaft, wo die Sportfreunde Stiller sagen, war es der verdiente Lohn, wo Deutschland dann auch Weltmeister wurde. Und ich erinnere mich bei diesem Turnier wirklich an so viele Kleinigkeiten, an das Maskottchen, was einfach eine Italienfahne als Strichmännchen war, mit Fußball als im Kopf, an das Lied von Gianna Nannini, was wirklich ja diese Erinnerungen weckt, das Logo, was halt auch ein stilisierter Fußball war, mit weiß dazwischen, dann roten und grünen Schatten wie die Italienfahne. Ich erinnere mich wirklich an jedes Spiel, an so einzeln, nicht nur an jedes Deutschlandspiel, sondern auch an andere Spiele und was da so passiert ist und Besonderheiten von verschiedenen Mannschaften mit. Da waren halt ein paar Mannschaften, die haben wirklich ja Eindruck bei mir gemacht. Gegen Kolumbien zum Beispiel mit dem Torwart Higuita, der diesen Skorpionen Tritt machen kann, mit diesem Typen, der blonde Haare hatte, wie Rotrullit, nur in blond halt. Wie hieß der denn? Habe ich mir eben. Valderrama, Carlos Valderrama. Dann der Typ, der bei Kolumbien ein Eigentor geschossen hat und danach erschossen wurde. Also das ist jetzt nichts Lustiges, ich lache, aber das ist total ernst, aber daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich wirklich auch an die niederländische Nationalmannschaft mit Rotrullit, an dieses unglaubliches Spiel Deutschland gegen Niederlande, wo Frank Rijkaard, das ist die größte Ungerechtigkeit, habe ich das so empfunden, Rijkaard fault Völler und spuckt ihn danach in die Haare. Völler rastet total aus und beide kriegen eine gelbe Karte. Er spuckt nochmal und ist wirklich, der Schiri kriegt es einfach nicht mit, der sieht es einfach nicht und Völler rastet zu Recht aus. Zum Glück hat Klinsmann, ihn nachher noch reingemacht. Also sehr, sehr, sehr viel schöne Erinnerungen. Wir hatten, ein Bekannter von meinem Vater war Italiener und hatte klassischerweise eine Eisdiele. Da konnten wir Spiele gucken. Wir haben nach jedem Spiel auf der Straße gefeiert und es fühlte sich so alles so gut an. Ich hätte da nie gedacht, dass die deutsche Mannschaft jemals verlieren könnte. Und sie tat es in dem Turnier dann auch nicht. Und sie wurde dann Weltmeister. Ein Unentschieden war dabei gegen Kolumbien. Genau, gegen Kolumbien war das Unentschieden. Und ansonsten das Elfmeterschießen im Halbfinale gegen England.
Oh ja.
Es ist so viel, da habt ihr in den grünen Trikots gespielt. Ich erinnere mich an die ganzen Bilder und die Gefühle, die ich hatte, als ich das Turnier geguckt habe. Ey, das Elfmeterschießen, das ganze Land hat die Luft angehalten. Auch das andere Land. Deutschland gewinnt gegen England halt im Elfmeterschießen. Und ich habe aber nie dran gezweifelt. Und ich bin das in diesem Turnier so mitgefiebert. Ich hatte damals noch kein Panini-Heftchen, was ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt habe. Aber ich habe die Aufkleber von Duplo und Hanuta gesammelt, die es mittlerweile auch nicht mehr so gibt. Die muss man jetzt immer so bestellen mit Codes und sowas. Kapiere ich nicht. Aber diese Aufkleber von Duplo und Hanuta hatte ich und habe mir dann ein eigenes Panini-Heftchen gemacht, wo ich die eingeklebt habe und über jeden Spieler alles reingeschrieben habe mit meiner krakeligen letztes Jahr Grundschule müsste es gewesen sein. Alles, was ich über die wusste, wo die herkommen, wie viele Tore sie geschossen haben, was ihr Jugendverein war, was ihr aktueller Verein ist, die Position und sowas. Ich habe da alles aufgeschrieben und ein Heftchen gebastelt, was, glaube ich, bei meiner Mutter hoffentlich noch auf dem Speicher liegt. Wow. Ja, also dieses Fußballturnier, die WM 90, hat bei mir die Erinnerungen daran wecken Emotionen, die sich für mich absolut angenehm anfühlen. Das war ja das größte Fußballereignis oder allein Sportereignis, würde ich sagen, fast des Lebens, ja. Ah, das war schön. Ja, Franz Beckenbauer, wie er dann nach dem Sieg alleine seine Runde da so zieht in Rom durch das Stadion. Ich kann mich an so viele Kleinigkeiten erinnern und wünsche mir manchmal diese Emotionen zurück, aber das ist natürlich alles nostalgisch verklärt. Wie alt warst du denn da, Italia 90? War das auch dein größtes Sportereignis? Ich glaube, ich bin nicht alleine da.
Nee, also auf definitiv war das mein größtes Sportereignis, weil 90 ja dann auch endlich wieder die Jahre waren, dass Werder wieder in der ersten Liga war. Ich meine, damals ja auch schon mal kurz weg. Und dann war das ja hier so unter uns Jugendlichen, habe ich ja auch mal erzählt gehabt, dass wir halt auch dann gesagt haben, ja gut, dann wenn die jetzt scheiße sind und du willst als Kind hast du dieses, ja, ist aber meine Stadt und es ist scheißegal, ob die scheiße sind. Das kam irgendwann erst später. Wolltest du ja kein Fan von einem Verliererverein sein. Und dann gab es halt eben wirklich die Lager. Die einen sind dann Bayern-Fans geworden und teilweise auch bis heute geblieben.
Huch, ja.
Und die anderen sind HSV-Fans gewesen.
Und Bremen, oh furchtbar.
Und ich hatte auch eine Zeit lang, da hatte ich dann gesagt, ja gut, dann wenn Bremen nicht so doll ist, dann gucke ich jetzt HSV. Und das ist ein Spruch, den würde ich heute aus dem Maul kriegen, mein Freund. Nein, Quatsch. Ich bin zwar da auch Lokalpatriot, aber ich habe immer was sowas angeht. Sagen wir mal so, wenn von dem Klientel des Erzfeindes sich Leute für dich einsetzen, dann hat man das richtige Mittelmaß gefunden, sag ich mal so. Es gab Situationen, wo halt wirklich ein HSV HSV-Fan einem anderen HSV-Fan eine Ohrfeige gehauen hat, weil die mir eine Ohrfeige hauen wollten. Da meinst du, nee, das ist unser Kumpel, den nicht. So ungefähr. Nee, aber ich selber hab das auch nie so, weiß ich nicht, ich habe ja nie zu den Leuten gehört, die irgendwo dann auf die Felder gerannt sind, um sich aufs Maul zu hauen. Also ich fand das mal albern. Also zumal man ja auch meistens dann die Leute bei Konzerten dann wieder getroffen hat und dann war alles in Ordnung, weil es halt nicht um Fußball ging und dann ging es halt wieder am Wochenende um Fußball, dann war man sich die Spinne fein. Ich so, man kann sich ja Sachen an den Kopf werfen, aber man muss sich ja nicht auf die Fresse hauen. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ne? Hast du ja auch schon mal gesagt, so, ne? Dann ist
richtig,
man halt
genau.
am Wochenende, ne, Drecks HSV oder, ne? Oder was du halt eben dann sagst, so. Ne? Naja, aber habe ich auch schon mal erzählt, bei meinem Urlaub in Thailand, wo dann der eine sagte, Moment mal, dein Kumpel ist Fan vom HSV und du bist Werder Bremen? Ich so, ja. Ja, und wer von euch fliegt alleine zurück? Ne? So, nee, das ist alles hier schon korrekt so, ne? Ja, aber in Italien 90.
Hey, ich muss mal ganz kurz sagen, der Andres Escobar, ich muss da gerade kurz mal googeln, der Kolumbianer, der nach dem Eigentor erschossen wurde, das war 94. Aber so ist das, wenn man zurückblickt, da passiert schon mal so ein Scheiß, ne? Aber ja, okay, das wollte ich unbedingt noch sagen, weil ich ja gerade gesagt habe, das stimmt doch was nicht. Eine Korrektur noch in derselben Sendung, das ist ja okay.
Ja. Nee, aber ich hab die Italien halt eben 90 halt eben auch wirklich voll mitbekommen. Ist auch für mich so, dass das Turnier gewesen, wo das halt eben auch bei Videospielen halt eben auch so anfing. Ich hatte Italy 1990 für einen C64 als ich habe meine Kassetten ja jetzt leider nicht hier, aber ich bin der Meinung, das ist noch mein Originaltape von damals, was ich immer noch besitze. Und ich ja nun auch schon ganz oft erwähnt habe, dass ich halt eben sehr, 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 sehr gerne und sehr viele Fußballspiele gespielt habe und damit ging es halt eben für mich auch richtig los, dass jetzt echte Mannschaften, echte Turniere halt eben auf dem Rechner ausgetragen werden. Ich hatte manchmal immer so das Problem mit den Fantasienamen. Wenn das dann nicht der Bayern München war, sondern der erste FC München.
Ja, ja.
Ne? Oder dann, weiß ich was, nicht Franz Beckenbauer, sondern keine Ahnung, was dann hieß. Josef Eichenbucher oder weiß der Geier, wie sie die Leute teilweise nennen mussten oder genannt haben. So, ich mochte das immer nicht. Als es dann losging und da habe ich auch, deswegen habe ich auch schon mal gesagt, bin ich so ein großer Fan vom Bundesliga-Manager, weil halt eben die echten Namen halt eben aufgetaucht sind, ne?
Mhm.
Aber 1990 war auch eins meiner, ich glaube, das war der dritte Austausch mit England. War ich im Austausch mit einer Schule in West Midlands in der Nähe von Birmingham für, ich glaube, für 3 Monate oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das ein etwas längerer Schüleraustausch. Das hat man damals, ich weiß gar nicht, ob man sowas heutzutage noch macht, wo man wirklich dann anderthalb Monate, anderthalb Monate waren die bei uns und anderthalb Monate waren wir in England.
Mhm.
Und als wir in England waren, das war wie zweigeteilt. Die waren zuerst bei uns, das war irgendwie dann zum Sommer hin, das heißt die EM war gerade am Laufen, glaube ich, und
traumhafter Sommer.
War ein traumhafter Sommer?
Ja.
Ja, dann war das irgendwie, entweder waren die, glaube ich, direkt davor bei uns. Da müsste ich jetzt in alten Schulbüchern nachgucken. Waren die bei uns und auf jeden Fall waren wir als Deutsche nach dem Turnier in England. Keine gute Idee. Besonders nicht an normalen britischen Schulen. Fußball einfach mal Nationalgut ist. Und du musstest dir jede Pause anhören, you fucking Germans. Ja, und dann ging es ja auch um dieses, wann war das mit dem Tor in Wembley? Ich weiß es nicht mehr. Ist noch ein bisschen länger her. 60er Jahre.
Ja, 60er Jahre, auf jeden Fall.
Und das durften wir uns halt immer anhören. Und wir haben das als Kiddies, wir haben das gar nicht verstanden, was sie von uns wollten. Weil wir dieses einmal mit der
66, ich hätte es beinahe gesagt, ich habe mich nicht getraut, es zu sagen.
Weil wir einfach mit dieser Gossensprache nicht klargekommen sind. Und weil das natürlich auch jetzt nicht unbedingt Schüler waren, die jetzt in unserem Austauschprogramm teilgenommen haben, aber es wusste ja die ganze Schule, dass hier sind, ne? Wenn da so 10 picklige Freaks aus Deutschland da sind, die kennt ja jeder in der Schule.
Ja, klar. Na,
und dann weiß ich, dass da einer einen richtig Stress mit dem Bulli hatte, aber angefeindet wurden wir schon und vor allem halt eben auch in den halt eben auch immer, da haben wir uns halt immer, da haben mein Kumpel und ich uns immer totgelacht, weil wir sind immer zu, wie hieß die Kette, war das WOM, World of Music in England?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, es war WOM, das war oder HMV, also einer dieser großen, oder Tower Records, einer dieser ganz großen Plattenläden, die es dann in ganz, ganz ganz England als Kette halt eben gab. Und du bist halt immer in diese, waren meistens diese Läden immer im Tiefgeschoss, die waren nie im Erdgeschoss, und die waren immer im Tief, man musste irgendwie gefühlt immer eine Treppe nach unten laufen. Und immer wenn du eine Treppe nach unten gelaufen bist bei dem Laden, waren dann darüber so Fernseher, wo halt eben dann die Zusammenschnitte von dem Elfmeterschießen halt eben da lief. Und wir waren da lang so, haha, England. Ja, schöne Zeit.
Das sind auf jeden Fall schöne Erinnerungen. Also für mich sind das auf jeden Fall schöne Erinnerungen. Für den Hass vielleicht total nicht relevant, aber für mich sehr schön. Was hast du als angenehmes, als Retro-Thema mitgebracht?
Nix.
Okay, dann bleibt für uns auf jeden Fall wichtig zu sagen, hey Leute, in der nächsten Zeit sind die Stussbärchis nicht so...
Nein, wir machen Urlaub.
Genau, kommt Urlaub, wir haben vor, immer mal wieder irgendwie, wir haben Ideen, was wir machen könnten, während wir im Urlaub sind, aber wir würden, müssen erstmal gucken, was klappt, was nicht klappt. Also, wenn du jetzt immer vertraust, jede Woche kommt eine Folge raus, das wird in der nächsten Zeit möglicherweise auch mal anders sein.
Ja, so. Ich werde mal gucken, ob wir euch dann zumindest einen kurzen Gruß irgendwie dann irgendwie rausschicken, dass ihr wisst, nicht, dass ihr da auf einmal denkt, so huch, da kommt nichts mehr, sondern einfach, dass wir sagen, nee, das klappt momentan einfach zeitlich nicht, wir brauchen mal auch mal ein bisschen Urlaub und ein bisschen Zeit ohne Podcast.
Ohne Podcast, dass wir mal wirklich nur wir beide zusammen, vielleicht mal einen Tag zusammen im Bett verbringen und genau. Das Frühstück ans Bett liefern lassen.
Genau.
Ja, wir müssen uns ein bisschen uns annähern.
Ja, auf gut Deutsch gesagt, wenn der Rocco durch die Walachei wandert, wird das schlecht mit aufnehmen. Und bei mir ist das so, ich habe auch nächste Woche immer noch volles Programm hier mit das wird sich auch bis zur ersten Juliwoche erstrecken. Habe ich hier wirklich mit der Renovierung alle Hände voll zu tun. Und heute ist eine Folge, die schon darunter gelitten hat, einmal weil meine Stimme angeschlagen ist. Das hängt auch mit der ganzen Staubbelastung hier im Haus zusammen und ich mich natürlich auch nicht vorbereiten kann auf die Sendung. Wir haben heute jetzt einfach gesagt, so nee, wir nehmen auf, damit wir vor euch was an Material haben, was wir überhaupt senden können. Und ihr wisst alle, das ist nicht mein Bestreben. Ich bereite mich gerne vor. Ich bereite gerne Themen aus und tauche da gerne dann auch ein bisschen tiefer rein. Der olle Harald Heilbutt ist auch ein bisschen zu kurz gekommen, aber es geht momentan halt eben leider nicht anders. Und es gibt noch so viele Themen, über die wir reden wollen, und wenn wir die jetzt irgendwie einfach nur so...
Weißt du, dass ich jetzt erst den Wortwitz verstanden habe? Das wäre so peinlich.
Nochmal.
Harald Heilbutt.
Ja?
Ja, ich hab's jetzt kapiert. Red weiter. Ach.
Manchmal ist die Leitung nach Aachen aber auch besonders lang.
Ja, ist halt so.
dann ist es halt eben auch doof irgendwie. Und dann fühle ich mich selber auch beim Schnitt dann immer so, scheiße, jetzt haben wir wieder nur eine so hingeplätschert und... Man muss auch manchmal sagen, so, nee, wenn man die Qualität nicht abliefern kann, weil die Umstände momentan einfach nicht zulassen, dann machen wir halt mal eine kleine Pause. Und das ist unsere erste Pause nach fast 2 Jahren.
Ja, tatsächlich. Ja. September werden wir 2.
Genau. Und wir steuern ja auch ganz hart auf die 100. Folge zu. Und bei der wollen wir wirklich was Besonderes machen.
Die werden wir nackt aufnehmen.
Wie, hast du nichts? Wie, hast du was an?
Ja, ein T-Shirt.
Du willst mich sagen, dass du seit 76 Folgen Klamotten trägst, oder?
Ich sitze hier im Keller. Weißt du, wie kalt das hier ist?
So kalt.
So kalt, ja.
Und dann mal, da wollen wir halt eben auch was Vernünftiges drauf hinarbeiten und mal schauen, was wir da dann vielleicht an Überraschungen irgendwie an den Start kriegen.
Schauen wir mal, was wird.
Erstmal machen wir jetzt Urlaub. Also so 2 bis 3 Wochen Sendepause, ne? Denke ich mal.
Ja, oder kommt noch eine? Naja, müssen wir mal. Kommt noch eine? Also ich könnte, glaube ich, noch eine. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Wir schnacken gleich.
Ja, genau. Wir müssen das geht euch einen Scheißdreck an. Wir machen das schon.
Genau.
Habe ich das freundlich genug gesagt? Ja, ne?
Ja.
Haben die
ja.
Alles klar.
Ach, ich muss in der Falle. Und morgen ruft der Bau.
Ja, auf dem Bau. Er muss auf dem Bau, der Junge.
Ja, am schlimmsten wird es am Montag. Am Montag kommt der Schreiner und nimmt alle Treppenstufen mit.
Ah.
Und dann mein ich so, ja, wie kommen wir dann von oben nach unten? Neu, ich stelle euch Leitern hin. Hm. Ich so, Ich so, schwindelfrei? Nicht bedingt. Nicht unbedingt. Und hast du mal auf meine Körperfülle geguckt? Ich hoffe, es sind stabile Leitern. Hab zu meiner Frau schon gesagt, ansonsten schmeiß die Unterhosen einfach in den Keller. Ich zieh sie dann an und schmeiß die schmutzigen wieder hoch.
Ja. Sehr gut.
Gut, in diesem Sinne.
Gute Nacht zusammen.
Auf Wiederhören.